Alexander von Schönburg, die Kunst des lässigen Anstands. 27 altmodische Tugenden für heute. Morgens 9:30 in Deutschland. Keiner lächelt, keiner grüßt, niemand hat Zeit für eine Pause, geschweige denn für ein paar nette Worte oder eine freundliche Geste. Stattdessen sind die Straßen voller Alltagszombies, die auf ihre Handys starren, tindern, twittern, E-Mails checken und rempelnd aneinander vorübergehen. Dabei hat jeder nur seine eigenen Bedürfnisse und Pläne im Kopf. Dank sozialer Netzwerke und digitaler Bedürfnisbefriedigung ist unser Leben zwar bequemer, wird aber auch immer anonymer und einsamer. Zum Glück können wir dieser Entwicklung etwas entgegensetzen, indem wir uns auf alte Werte und Tugenden zurückbesinnen und diese neu interpretieren. Die folgenden Blinks sind eine Zusammenstellung der wichtigsten aller 27 vom Autor aufgeführten altmodischen Tugenden für heute. Blink Nummer 1. Um Sitte und Anstand in unsere Welt zurückzubringen, müssen wir uns auf alte Tugenden besinnen. Anything goes. So lautet das einzige Sittengesetz unserer aktuellen liberalen Welt. Jogginghosen am Arbeitsplatz und Nudelpfanne in der Bahn? Kein Problem. Hier dürfen alle machen, was sie wollen und sich benehmen, wie sie es für richtig halten. Es ist höchste Zeit, dieser Beliebigkeit und Selbstbezogenheit etwas entgegenzusetzen. Zum Beispiel ritterliche Höflichkeit und adligen Anstand. Im demokratischen Rechtssystem Deutschlands trägt der Adel im Grunde keinerlei Bedeutung mehr. Mit dem Ende der Kaiserzeit wurde den Adelsständen Anfang des 20. Jahrhunderts faktisch alle politische Macht entzogen. Was jedoch bleibt, sind die kulturellen Errungenschaften des Adels. Dieser fungiert nämlich in Deutschland immer noch als eine Art Kulturbewahrer. Denn Adel hat tatsächlich eher wenig mit Geburt, sondern vielmehr mit Kultur zu tun. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Kultur wieder stärker wertzuschätzen und zu pflegen, um der Beliebigkeit im Umgang miteinander Einhalt zu gebieten. Mut, Milde, Maß und Mitgefühl zum Beispiel gehörten zu den höchsten Werten der höfischen Welt, auf welche wir uns heute zurückbesinnen sollten. Außerdem war es für einen wahren Ritter und Edelmann selbstverständlich, die Schwachen zu verteidigen, für das Gute zu kämpfen und sich in Tugenden wie Höflichkeit und Anstand zu üben. Doch was genau ist eine Tugend eigentlich? Und was muss man tun, um tugendhaft zu werden? Um diese Fragen zu beantworten, wenden wir uns am besten an die alten Griechen. Aristoteles schrieb im 4. Jahrhundert vor Christus in der Nikomachischen Ethik, die Tugend liege immer genau zwischen zwei Extremen und diese Extreme seien lasterhaft. Einen Mangel an Tapferkeit zum Beispiel bezeichnen wir als Feigheit und Feigheit ist ein Laster. Übertriebene Tapferkeit hingegen bedeutet, tollkühn zu sein und auch das ist ein Laster. Die Tugend ist also die goldene Mitte zwischen zwei Extremen. Die Kunst besteht nun darin, diese goldene Mitte zu finden und den schmalen Grat zwischen dem einen und dem anderen Laster nicht zu verlassen. Diesen Balanceakt müssen wir üben. In den folgenden Blinks widmen wir uns den wichtigsten Tugenden und wie wir sie heute interpretieren können. Blink Nummer 2. Klugheit ist das Streben nach Wahrheit und Humor die Überwindung von Stolz. Anfang des 19. Jahrhunderts lebte in Paris einer der genialsten Mathematiker der Geschichte, der junge Évariste Galois. Seine Genialität auf dem Gebiet der Algebra bewahrte den jungen Mann jedoch leider nicht davor, eine fürchterliche Dummheit zu begehen. Aus Liebe zu einem Mädchen ließ sich der gerade erst 20-Jährige auf ein Pistolenduell ein, das ihn das Leben kostete. Man fand ihn am Morgen des 30. Mai 1832 im Straßengraben. Kurz darauf verstarb Galois im Krankenhaus, doch hatte er seine Niederlage offenbar vorhergesehen. Es stellte sich nämlich heraus, dass der Mathematiker den letzten Abend genutzt hatte, um all seine mathematischen Ideen auf Papier festzuhalten. In diesem Nachlass fand sich unter anderem die Grundlage der modernen Algebra. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Intelligenz und Dummheit einander nicht zwangsläufig ausschließen. Vielleicht hätte Galois länger gelebt, wenn er die Tugend der Klugheit besessen hätte. Klugheit bedeutet nämlich nicht nur schlau zu sein und viel zu wissen, sondern der Wahrheit möglichst nahe kommen zu wollen. Für den mittelalterlichen Gelehrten Thomas von Aquin, der im 13. Jahrhundert lebte, war Klugheit die höchste Tugend. Und wie alle Tugenden will auch Klugheit gelernt sein. Dazu gehört unter anderem, Hilfe und Ratschläge annehmen zu können. Der lateinische Begriff für diese Fähigkeit lautet docilitas und bedeutet übersetzt so viel wie Gelehrigkeit oder Empfänglichkeit. Das bedeutet also, wer klug ist, legt seinen Stolz ab und hört, was andere ihm zu sagen haben. Denn schließlich geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern darum, die Wahrheit zu erfahren. Im Zeitalter der sozialen Medien könnte die Gelehrigkeit zum Beispiel darin bestehen, den eigenen Standpunkt zu hinterfragen und nicht blind alles zu glauben, was im Internet verbreitet wird. Das Gegenteil von Klugheit ist demnach nicht Dummheit, sondern Unbelehrbarkeit. Eine weitere wichtige Tugend ist der Humor. Humor erfüllt viele Funktionen. Er kann zum Beispiel Vertrautheit herstellen und Differenzen ausgleichen. Außerdem ist er ein Zeichen von Intelligenz, denn echter Witz setzt ein hohes Maß an Bewusstheit voraus. Nur wer Situationen wirklich durchschaut, kann das Komische in ihnen entdecken. Und nur wer sich selbst nicht so ernst nimmt, kann Komik zulassen. Aus diesem Grund ist Humor eine der höchsten Tugenden. Sie ist das positive Gegenstück zum überhöhten Stolz, der Ursünde des Menschen. Um Komik zu trainieren, müssen wir unseren Blick für die absurden Dinge des Lebens sensibilisieren. Die unsinnigen, unbekannten und unerwarteten. Statt sich zum Beispiel über einen verpassten Flug zu ärgern, könnte man die Sache auch mit Humor nehmen. Vielleicht ergibt sich ja zufällig eine aufregende Gelegenheit oder eine überraschende Wende aus diesem Schlamassel. Link Nummer 3. Bescheidenheit beginnt mit Verzicht und Höflichkeit mit Respekt. Mal ehrlich, die meisten von uns schwimmen im Überfluss und streben trotzdem fortwährend nach mehr. Schließlich geht es immer noch ein bisschen bequemer, ein bisschen schicker und ein bisschen größer. Bescheidenheit kennen in solchen Zeiten die wenigsten. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Papst Franziskus. Statt im apostolischen Palast zu residieren, wie es der Brauch ist, begnügt sich der bescheidene Gottesdiener mit dem Gästehaus des Vatikans, Sancte Marte. Er verzichtet also freiwillig auf Protz und Prunk, und genau darin besteht seine Bescheidenheit. Wirklich bescheiden ist nämlich nur derjenige, der bewusst verzichtet. Das Adjektiv bescheiden kommt eigentlich aus dem Rechtskontext und wurzelt im althochdeutschen Verb bescheiden, gleichbedeutend mit zuteilen. Es bezeichnete ursprünglich den richterlichen Akt der Landzuteilung. Dies geschah immer dann, wenn unklar war, wem das Anrecht auf ein Stück Land zufiel. Mit der Zeit entwickelte sich aus dem Verb das Adjektiv bescheiden. Als bescheiden galt demnach, wer sich mit dem zufrieden gab, was der Richter ihm zugeteilt hatte und damit freiwillig auf Einspruch verzichtete. Heutzutage verwenden wir den Begriff Bescheidenheit meist synonym zu Anspruchslosigkeit. Dabei meinen diese Wörter in Wahrheit zwei ganz verschiedene Dinge. Anspruchslos zu sein bedeutet, keinen Anspruch zu haben, also unfreiwillig auf etwas zu verzichten. Bescheidenheit hingegen wird erst durch die Freiwilligkeit des Verzichts zur wahren Tugend. Der Betriebsleiter, der seine Angestellten herumkommandiert und jeden wissen lässt, dass er der Boss ist, ist nicht bescheiden. Und auch der Hotelgast, der sich beim Personal lauthals über das ihm zugeteilte Zimmer beschwert und nach einem größeren verlangt, ist alles andere als bescheiden. Ihm fehlen aber noch zwei weitere Tugenden, nämlich Geduld und vor allem Höflichkeit. Viele Menschen halten Höflichkeit für pure Heuchelei. Dem Schlechte-Laune-Philosophen Schopenhauer beispielsweise war alle Höflichkeit zuwider. Eine grinsende Maske, nannte er sie, und bloßen Schein. Doch wie so viele irrte auch Schopenhauer in dieser Sache. Höflichkeit hat nämlich nichts mit Etikette, Gewohnheit oder Anbiederung zu tun, sondern mit Respekt. Wenn wir jemandem etwa die Tür aufhalten oder das Gepäck abnehmen, so zeigen wir damit, dass wir diese Person achten. Unterlassen wir diese Gesten der Höflichkeit jedoch, so wirkt das ansteckend, weil sich dann alle denken, wieso sollte ich mir die Mühe machen, wenn es kein anderer tut? Höflichkeit ist also auch heute noch eine wichtige Tugend, denn schließlich verdient jeder Mensch ein Minimum an Respekt. Link Nummer 4. Keuschheit ist eine vergessene Tugend und Mitgefühl macht uns menschlich. Seitdem es Verhütungsmittel gibt und die 68er-Generation uns die sexuelle Freizügigkeit erkämpft hat, gibt es für die meisten Menschen keinen Grund mehr, sich in dieser Hinsicht zurückzuhalten. Dank der sexuellen Libertinage und Dating-Apps wie Tinder konsumieren wir Sex heute kaum anders als eine Pizza zum Mitnehmen. Die tiefere Bedeutung des Aktes geht dabei leider verloren. Aber was ist diese tiefere Bedeutung überhaupt? Versuchen wir, uns dieser Frage über die Philosophie zu nähern. Der griechische Philosoph Aristoteles zum Beispiel war davon überzeugt, dass jedes Ding auf der Welt ein Telos hat, also ein Ziel oder ein Zweck. Der Hammer zum Beispiel existiert, um zum Hämmern benutzt zu werden. Das ist sein Telos. Daher ist ein Hammer, der zum Hämmern benutzt wird, mehr Hammer als ein Hammer, der nur als Briefbeschwerer dient. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Geschlechtsakt. Sein Telos ist die Fortpflanzung oder die körperliche Erfüllung nach Liebe. Dient er allein der persönlichen Lustbefriedigung, verfehlt er seinen Zweck und hat demnach genauso wenig mit Sex gemein wie ein Briefbeschwerer mit einem Hammer. Wir täten also gut daran, dem Sex seine Bedeutung und damit seine Würde und Schönheit zurückzugeben. Und das tun wir, indem wir Maß im Umgang mit Sexualpartnern halten, anstatt den Sex zum gefühllosen Kontaktsport verkommen zu lassen. Und wo wir schon bei Gefühlen sind, ein Gefühl gibt es, das sich ganz wesentlich von allen anderen unterscheidet. Das Mitgefühl. Denn Mitgefühl hat weniger mit den eigenen Emotionen zu tun, als mit den Empfindungen anderer Personen. Es ist die Fähigkeit, emotional an dem Schmerz oder der Freude unserer Mitmenschen teilzuhaben. Bei keinem anderen Tier ist dieses besondere Gefühl so stark ausgeprägt wie beim Menschen. Neurowissenschaftler machen die sogenannten Spiegelneuronen im Gehirn für das empathische Verhalten des Menschen verantwortlich. Diese speziellen Nervenzellen sind aktiv, wenn wir andere leiden sehen, egal ob Mensch oder Tier, und lassen uns den Schmerz des anderen nachvollziehen. In der Evolutionsbiologie wird davon ausgegangen, dass unsere Fähigkeit mitzufühlen wesentlich zur Entwicklung komplexen Sozialverhaltens beigetragen hat. So wäre zum Beispiel das moralische Bedürfnis, den Armen und Schwachen zu helfen, ohne Mitgefühl wahrscheinlich niemals entstanden. Daher ist es insbesondere diese Eigenschaft, die uns zu den sozialen Menschen macht, die wir sind. In unserer modernen Welt kommt Mitgefühl jedoch leider oft zu kurz und sollte wiederbelebt werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns alles Leid der Welt aufbürden sollen. Wünschenswert wäre es allerdings, dass wir für die Menschen in unserer Umgebung mehr Empathie aufbringen, also für Freunde und Familie, aber auch für Nachbarn oder den Kassierer im Supermarkt. Link Nummer 5. Gerechtigkeit und Großzügigkeit sind zwei besonders edle Tugenden. Recht und Gerechtigkeit sind nicht das Gleiche. Den Unterschied erleben wir immer wieder, wenn Gerichtsurteile gesprochen werden, die wir persönlich als absolut ungerecht empfinden. Doch während ein Urteil dem anderen zu hart erscheint, hält ein anderer den gleichen Gerichtsentscheid vielleicht für angemessen. Recht zu sprechen ist sehr kompliziert. Und Gerechtigkeit zu schaffen ist noch schwieriger, denn Gerechtigkeit ist nicht objektiv. In der Rechtswissenschaft gibt es mehrere Theorien darüber, wann eine Strafe gerecht ist. Das sogenannte Talionsprinzip zum Beispiel besagt, eine Strafe ist fair, wenn der dadurch erzeugte Schaden am Täter den Schaden am Opfer aufwiegt bzw. vergilt. Im Kontext dieses Prinzips taucht auch der berühmte Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn auf. Ein anderer Ansatz ist die Sühnetheorie, in der statt der Rache des Opfers die Einsicht und Buße des Täters im Mittelpunkt steht. Wieder andere Theorien besagen, eine Strafe müsse vor allem den Zweck der Abschreckung erfüllen. Eine ähnliche Vielfalt an Theorien und Ideen gibt es im Bereich der Verteilungsgerechtigkeit. Seit Jahrhunderten zerbrechen sich Philosophen die Köpfe über die Frage, wie materieller Besitz und soziale Vorteile gerecht verteilt werden könnten. So entwickelte der US-amerikanische Philosoph John Rawls beispielsweise das sogenannte Differenzprinzip. Es basiert auf der Grundidee, dass soziale Ungerechtigkeiten lediglich dann zulässig sind, wenn sie den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen. Also, wenn sie den Ärmsten mehr helfen als den Reichen. An diesem Prinzip orientiert sich zum Beispiel unsere Steuerpolitik. Endgültige Antworten auf die Frage nach Gerechtigkeit gibt es leider nicht. Doch das sollte uns nicht davon abhalten, weiterhin nach Gerechtigkeit zu streben. Schon mit kleinen Gesten der Nächstenliebe ist es möglich, täglich für ein wenig mehr Gerechtigkeit zu sorgen. So könnten wir uns beispielsweise öfter mal großzügig zeigen und für bedürftige Menschen spenden. Wie alle anderen Tugenden ist auch die Großzügigkeit eine Eigenschaft, die zwischen zwei Extremen liegt, der Verschwendung und dem Geiz. Nur solange wir in einem vernünftigen Rahmen großzügig sind, ist es noch eine tugendhafte Eigenschaft. Sich selbst alle 2 Jahre ein neues iPhone zu gönnen, fällt vielen Leuten nicht schwer. Einem Freund finanziell unter die Arme zu greifen, ist dagegen schon nicht mehr ganz so leicht. Das würde schließlich bedeuten, etwas vom eigenen Hab und Gut abgeben zu müssen. Großzügigkeit verhindert in solchen Situationen, dass wir den materiellen Besitz zu wichtig nehmen und damit riskieren, unser eigenes Wohl über das der anderen zu stellen. Insofern kann man Großzügigkeit auch als Freiheit auffassen, die Freiheit vom materiellen Zwang. Diese Freiheit ist eine der edelsten und schönsten Tugenden und sorgt zudem dafür, dass wir abends mit einem guten Gewissen einschlafen können. Blink Nummer 6. Fleiß und Maß halten sind Tugenden, die viel Disziplin erfordern. Asket zu sein ist leicht. Schließlich vereinfacht man sich die Spielregeln erheblich. Sich kategorisch jeden Genuss zu verbieten, ist viel einfacher, als einzuschätzen, wie viel Genuss gesund ist und was zu viel des Guten wäre. Für das Gegenteil der Askese, die Zügellosigkeit, gilt dasselbe, denn hier ist einfach alles erlaubt. Die wahre Kunst besteht also darin, Maß zu halten. Die Substantive Maß und Mäßigung gehen zurück auf das lateinische Verb temperare. Es bedeutet so viel wie richtig mischen und bildet den Ursprung des deutschen Wortes Temperatur. Hier hat es seine eigentliche Bedeutung erhalten. Die richtige Temperatur ist die optimale Mischung aus warm und kalt, das rechte Maß eben. Maß halten entspricht also weder totalem Überfluss noch völligem Verzicht. Sich jeden leiblichen und geistigen Genuss zu verbieten, ist traurig. Genauso bedenklich ist es allerdings, den Ausnahmezustand zum Normalzustand zu machen, zum Beispiel durch übermäßigen Konsum von Rauschmitteln. Es heißt, genießen zu können und den einen oder anderen Exzess nicht auszuschließen, ohne sich dabei jedoch vom Genuss vollkommen vereinnahmen zu lassen. Doch das erfordert sehr viel Disziplin. Das gilt ebenso für den Fleiß. Fleißig sind wir, wenn wir unsere Steuererklärung machen, das Geschirr spülen oder Hausarbeit erledigen. Also immer dann, wenn wir Dinge tun, auf die wir keine besonders große Lust haben. Fleiß ist ohne Frage eine tolle Eigenschaft, doch auch damit sollte man Maß halten. In unserem von Stress und Hektik geprägten Alltag vergessen wir leicht, zwischendurch auch mal innezuhalten und uns zu entspannen. Diese Zeiten der Ruhe sind jedoch sehr wichtig, denn wann sonst sollen wir mental kreativ sein, Ideen entwickeln, reflektieren, verarbeiten, nachdenken? Ohne solche Momente wäre das Rad wahrscheinlich nie erfunden worden und die Welt wäre Rad, Rast und trostlos. Inzwischen ist bekannt, dass viele der wichtigsten und besten Ideen kein Ergebnis von Fleißarbeiten sind, ganz im Gegenteil sogar. Die Gravitationslehre etwa entstand in jener Zeit, die Isaac Newton zu Hause verbrachte. Statt seiner Mutter auf der Farm zu helfen, las er lieber Bücher und machte sich Gedanken. Oder nehmen wir Robert Schumann. Wahrscheinlich hätte der Jurastudent niemals Karriere als Musiker gemacht, wenn er nicht ab und an sein Studium vernachlässigt hätte. Also merken wir uns, weiter voran, aber bloß kein Stress. Blink Nummer 7. Wir haben unseren Mut verloren und vergessen, was Toleranz bedeutet. In den letzten Blinks war unter anderem von Fleiß, Großzügigkeit und Mitgefühl die Rede. Eigenschaften, die man mit etwas Glück auch heute noch an einigen Menschen beobachten kann. Besinnen wir uns nun jedoch auf 2 ritterliche Tugenden, die in unserer modernen Welt zur echten Rarität geworden sind. Um es provokant auszudrücken, wir leben in einer Kuschelwelt. Zumindest gilt das für den Großteil der Menschen in Deutschland. Der moderne Homo domesticus hat sich ein gemütliches und sicheres Heim gebaut, in dem er in Komfort und Bequemlichkeit leben kann. angenehm und abgesichert, fern jeder Gefahr oder Mühsal. Aber weil wir uns heutzutage vor kaum noch etwas mehr fürchten müssen, ist uns auch unser Mut abhanden gekommen. Wir brauchen ihn ja nur noch so selten. Wer in dieser Welt Mut beweisen möchte, kann höchstens noch beim Zahnarzt auf die Anästhesie verzichten. Das war natürlich nicht immer so. Früher kannten fast alle Völker Initiationsriten, bei denen Jugendliche bestimmte Mutproben bestehen mussten. Auf diese Weise wurden die jungen Leute auf das Erwachsenenleben vorbereitet. Bei einigen indigenen Völkern sind solche Mutproben auch heute noch Brauch. Man will dem Nachwuchs deutlich machen, dass das Leben nicht immer leicht ist und dass Schmerz und Leid dazugehören. Der irische Schriftsteller C.S. Lewis, der die Chroniken von Narnia schrieb, sprach sogar von einem Zusammenhang zwischen dem Menschsein und dem Schmerz. Die zweite heute sehr stark vernachlässigte Tugend ist die Toleranz. Wir befinden uns derzeit in vielerlei Hinsicht in einem Kulturkampf. In diesem Kampf ist es schwierig, sich auf Grundwerte zu einigen und in komplexen Problemlagen Lösungen zu finden, mit denen alle zufrieden sind. Werfen wir beispielsweise einen Blick auf den Streit um das Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare. Die einen sind der Überzeugung, dass auf Basis der Gleichberechtigung allen Menschen das Adoptionsrecht gewährt werden sollte, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Andere empfinden diese Regelung jedoch als Provokation, weil sie meinen, jedes Kind sollte mit einem Vater und einer Mutter aufwachsen. Beide Lager würden einander wahrscheinlich als intolerant bezeichnen und vielleicht sogar zu persönlichen Beleidigungen übergehen. Keine gute Basis, um produktive Debatten zu führen. Doch wie können wir in dieser heterogenen Gesellschaft diskutieren, ohne uns dabei völlig in die Haare zu kriegen? Indem wir uns auf die ritterlichen Prinzipien von Ehre und Toleranz besinnen. Früher galt, jedem Feind gebührt Ehre und nur wer seinen Gegner auch im Kampf noch respektiert, ist ein wahrer Ritter. In unsere heutige Sprache übersetzt bedeutet das, es ist richtig, für seine Überzeugungen einzustehen. Allerdings dürfen wir niemals vergessen, dass wir mit ebenbürtigen Menschen streiten, die Achtung verdienen. Auf diese Weise wird Toleranz zur Tugend und führt uns voran auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft. Danke, dass du dir die Blinks zu Die Kunst des lässigen Anstands, 27 altmodische Tugenden für heute, von Alexander von Schönburg angehört hast. Man könnte diese Blinks folgendermaßen zusammenfassen. In unserer von Egozentrismus, Hektik und Beliebigkeit geprägten Welt drohen die klassischen Werte und Tugenden immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Dabei ist es durchaus lohnenswert, sich auf traditionelle Werte wie Anstand, Höflichkeit, Großzügigkeit und Toleranz zu besinnen. Sowohl für jeden Einzelnen als auch für unsere Gesellschaft. Wer diese Tugenden beherrschen will, muss jedoch erst einmal lernen, Maß zu halten. Denn jede Tugend zeichnet sich dadurch aus, dass sie genau in der Mitte zwischen zwei Lastern liegt. Haben dir unsere Ausführungen gefallen? Wir hoffen, diese Blinks waren erhellend. Lass uns gern wissen, was du über unsere Inhalte denkst. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com und wähle als Betreff den Titel dieses Buches »Die Kunst des lässigen Anstands«.